Ja, schönen guten Morgen. Der Manfred hat es schon gesagt, unser Thema ist heute von ganzem Herzen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn immer ich drüber nachdenke, über einen Menschen in der Bibel, von dem ich den Eindruck habe, dass er Gott so gut gekannt hat, wie kein anderer zuvor oder wie wenige andere zuvor und wenige danach, dann fällt mir der David ein. Ja? Weiß nicht, wer euch anfällt, mir fällt der David ein. Und darum werden wir heute ein bisschen darüber nachdenken, über den David, ja? Weil er mir eingefallen ist. Von David, da spricht die Bibel nämlich wie von keinem anderen Menschen. Die Bibel sagt uns, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. 1. Samuel 13, Vers 14, da steht: Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht, dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein. Und das ist nicht die einzige Stelle, wo das in der Bibel vorkommt. Es kommt im Neuen Testament wieder, in der Apostelgeschichte. Da steht dann im Kapitel 13: Ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen. Ich finde das gewaltig, ich finde das faszinierend. Stellt euch vor, Gott würde so etwas über euch sagen. Eine Frau nach dem Herzen Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das war doch super. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, das sagt uns einerseits etwas über David, über das Leben, das er geführt hat, und andererseits sagt es uns aber auch etwas über Gottes Herz. Und das Interessante daran ist, die Bibel sagt uns, dass David ein Mann nach seinem Herzen, ein Mann nach Gottes Herzen war, obwohl wir wissen, wie oft er schwach geworden ist, wie viele dunkle Kapitel er auch in seinem Leben gehabt hat. Wir können darüber nachlesen in der Bibel, über einige Kapitel hinweg sogar. Die Bibel, die beschreibt uns David als sehr vielschichtig. David war ein Hirte, ein Hirtenjunge, ein Psalmist. Er war auch ein Krieger, er war mutig. Er war ein König irgendwann einmal. Aber er war genauso ein Lügner, ein Mörder und ein Ehebrecher. Das gehört auch zu ihm dazu. Und trotzdem, Gott bleibt dabei, selbst im Neuen Testament dann. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein Mann, ein Mensch, der, wie wir alle wahrscheinlich, oft am Ende seiner Kräfte war und der versagt hat, der Zweifel gehabt hat, der in Sünde gelebt hat, so wie wir. Und trotzdem hat ihn Gott als Einzelperson so hervorgehoben, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich persönlich, ich finde das beruhigend und ich finde es erstaunlich zugleich. Denn wenn David mit seiner Geschichte und mit dem, was er so durchlebt hat und für die Dinge, die er sich so entschieden hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes werden konnte, dann können wir das alle. Dann kannst das du und ich, wir können das genauso. Mit unseren ganzen Fehlern, mit unserer Sünde, aber auch mit unseren guten Seiten. Aber ernsthaft, warum hat ausgerechnet Gott David auserkoren, der auch so viel schlechte Dinge in seinem Leben erlebt hat und sich für schlechte Dinge entschieden hat? Warum sagt er ausgerechnet zu dem, du bist ein Mann nach meinem Herzen? Wenn wir uns das Leben von David ansehen, dann war er nicht sonderlich mehr oder weniger gehorsam wie zum Beispiel Mose oder einer der anderen Propheten. Er ist da nicht besonders hervorgestochen. Also das war's nicht. Und ganz ehrlich, wenn wir ein Beispiel in der Bibel suchen wollten für Gehorsam, dann müssen wir zu Daniel gehen. Also nicht zu mir, sondern zu dem Daniel in der Bibel. Ja? Der war da der Meister seines Faches. Er hat auch keine übernatürlichen Fähigkeiten gehabt, die er von Gott empfangen hätte. So wie Elia oder Elisa, die waren ihm da bei Weitem voraus. Ja? Und er war auch kein besonders guter oder herausstechender Stratege, der jetzt militärisch irgendwas Gewaltiges bewegt hätte. Er war erfolgreich in dieser Hinsicht, aber da müssten wir uns vielleicht eher an Josua wenden. David war also kein Daniel, er war kein Mose, er war kein Elia, kein Josua. Das ist das, was er alles nicht war. Es waren also nicht diese Dinge, die ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht haben. Was ist passiert in diesem Hirtenjungen aus Bethlehem, das ihn dazu machte? Und ich komme zu meinem ersten Punkt. Wir haben heute leider nur zwei Punkte. Der dritte, der fehlt mir. Also ihr müsst halt mit zwei Punkten reden. Der erste Punkt ist, erforsche Gottes Liebe zu dir. Was David so herausstechen lässt, das war nämlich seine unermüdliche Hingabe und seine Liebe zu Gott. Gott zu verstehen. Er hat ein inneres Verlangen danach gehabt, Gott zu suchen. Und wir wissen das aufgrund dieser vielen Psalme und die Geschichten, die es über David gibt. Da bringt er zum Ausdruck, wie sehr er sich wünscht, nahe bei Gott zu sein. Und wir sehen daran, dass er eine innige Beziehung zu Gott gehabt haben muss. Und genau das trifft den Wunsch Gottes wie der Nagel auf den Kopf. Oder wie der Kopf auf den Nagel, ja, so geht's eigentlich. Jesus wurde einmal gefragt, was das wichtigste Gebot sei. Und dieses Gebot finden wir unter anderem in seiner Ursprungsform quasi in 5. Mose Kapitel 6. Da steht, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ich glaube, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war, weil er dieses Gebot verinnerlicht hat. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was denn Gott da überhaupt von uns verlangt? Ich habe vor einiger Zeit, da ist mir dieses erste Gebot so richtig eingeschossen, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft Gott lieben. Und ich habe mich gefragt, wie liebt man eigentlich Gott? Wie macht man das? Ich glaube zu wissen, wie man Menschen liebt, zumindest zum Teil, ja? Ich glaube, ich weiß, wie ich meine Frau liebe und wie ich meine Kinder liebe, aber wie liebe ich Gott? Gott ist so anders. Er ist mächtig, er ist fehlerlos, er ist nicht begreiflich für mich, für uns alle nicht. Wie liebt man Gott? Üblicherweise ist die erste Liebe, die ein Baby, ein Kleinkind, erfährt, die Liebe seiner Eltern, oder? Ist uns alle irgendwann hoffentlich mal so gegangen. Und ist bei den meisten Menschen so. Und unsere Eltern, die sind oder waren wie ein Spiegel für uns. Und wir haben gelernt, indem wir sie angesehen haben. Und umgekehrt, wenn wir Eltern sind, dann ist das bei unseren Kindern genauso. Ich sehe das bei meinen, ja, die lernen einfach durch das, dass sie alles Mögliche anschauen. Und das in kürzester Zeit. Und machen das völlig unbewusst. Das ist eingebaut, das ist einprogrammiert. Aber das Problem ist, so viel wir uns als Eltern auch bemühen, wir können uns aufgrund der Sünde, die auch in uns drinnen ist, nicht nur die positiven Seiten, wir können ihnen nicht nur die Liebe Gottes zeigen, sondern sie schauen sich auch von uns die Sünde ab. Wir geben ihnen kein reines Bild von Gott. Eigentlich sind wir geschaffen als Abbild Gottes, aber unsere Kinder sehen in uns nicht das reine Bild, sondern es ist verzerrt. Es ist wie wenn du dich in so einen verzerrten Spiegel hineinschaust. Manche Dinge werden größer, manche werden kleiner. Aber das ursprüngliche Bild ist oft, je nachdem wie groß die Verzerrung ist, überhaupt nicht mehr gut erkennbar. Das Bild wird immer mehr oder weniger verzerrt sein. An manchen Stellen vielleicht mehr, an anderen weniger. Von ganzem Herzen Gott lieben und mit ganzer Seele, mit aller Kraft, das klingt für mich ziemlich allumfassend. Das ist ziemlich wenig, was da ausgeschlossen ist. Es ist eine Sache, viel über Gott und über seine Dinge zu wissen. Es ist eine Sache, die Bibel zu studieren und Fakten zu lernen über Gott, Jesus, den Heiligen Geist. Und das in uns aufzunehmen. Und das ist wichtig. Das ist sogar gut so. Aber die Frage ist, ob ein Faktenlernen, ein reines Faktenwissen, Faktenlesen uns dazu führt, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben? Wird das funktionieren? Hat das überhaupt ein Potenzial dazu? Oder auch, wenn wir denken an Mitarbeit, hier in der Gemeinde oder irgendwo andere christliche Organisationen oder in der Leitungsfunktion, führt das dazu, dass wir Gott mehr lieben oder dass wir ihn lieben? Ich denke, das tut es verglichen mit der Zeit, die wir oft dafür aufwenden, verhältnismäßig wenig. Zumindest ist es bei mir so. In der Gemeinde mitzuarbeiten, das bedeutet nicht automatisch, dass wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen oder dass wir da Fortschritte machen. Es kann sogar sein, dass wir Rückschritte machen. Alles ist möglich. Ja? Sogar das geht. Ich bin eigentlich nach meinem Typ nach eher ein Kopfmensch. Ja? Aber ich rede heute ausnahmsweise nicht von unserem Kopf. Ich rede nicht von unserem Verstand. Es geht nicht darum, möglichst viel von Gott zu wissen oder über ihn zu wissen. Und es geht auch nicht um diese tollen Geschichten, die wir vielleicht mit Gott erlebt haben. Es geht auch nicht darum, dass wir vielleicht irgendwas Tolles organisiert, auf die Beine gestellt haben, veranstaltet haben, wo mitgearbeitet haben. Das alles ist Gott viel zu wenig. Mir persönlich, es fällt mir schwer, das an etwas Konkretem festzumachen. Es ist nämlich eine Sache, hier draußen zu stehen und darüber zu predigen, und eine ganz, ganz andere, das auch wirklich bis in letzter Konsequenz zu tun und auch zu fühlen, zu spüren, zu leben. Wenn wir etwas darüber lernen wollen, wie man Gott liebt, dann müssen wir uns Gottes Liebe zu uns selbst anschauen. Weil das ist der einzige Spiegel, der nicht verzerrt ist. Das ist das Original. Wir als Eltern, wir schaffen das nicht, dass wir ein vollkommenes Abbild von Gott, von Gottes Liebe zu unseren Kindern weitergeben. Wir müssen Gott studieren und lernen, wie er uns liebt. Wir müssen das kennenlernen. Wir müssen in seinen Spiegel sehen, damit wir ein unverzerrtes Bild auch über uns selbst gewinnen. Und wir müssen das nicht nur in unserem Kopf machen, sondern es muss, wo immer du glaubst, dass dein Herz ist, ob es da ist oder woanders, ja, sondern das muss in unser Herz übergehen. Und das ist genau der schwierige Teil dabei. Ja. Wir verstehen so leicht die Dinge in unserem Kopf und wir wissen so viel über Gott, aber was ist wirklich in unserem Herzen drinnen? Was ist da tiefer gerutscht? Was haben wir so verinnerlicht, dass es Teil von uns selbst wird? Der Manfred hat es heute schon anklingen lassen, 1. Johannes 4, Vers 19. Da steht, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gott liebt dich. Ich möchte mich heute darauf konzentrieren, dass wir uns daran zurückerinnern, dass Gott dich, mich auch, aber auch dich, von ganzem Herzen liebt, genauso wie wir ihn lieben sollen. Wisst ihr, Gott liebt uns von seinem wirklich ganzen Herzen. Wir alle sind wirklich und ehrlich gewollt von ihm. Keiner ist irgendwie ein Produkt des Zufalls oder ein Unfall oder sonst was, ein Hoppala. Ja? Wir sind alle ein Abbild von Gott selbst. Aber es ist mehr als unsere bloße Existenz, warum Gott uns liebt. Gott liebt uns nicht, weil er uns eben erschaffen hat und deswegen ist die Konsequenz, dass er uns lieben muss, nein, sondern Gott liebt uns, weil er es eigenständig, weil er es will. Ja? Das ist der Grund für seine Liebe, weil er sich dafür entscheidet oder entschieden hat. Gott hat eine wirklich ehrliche Sehnsucht nach uns allen. In Jeremia 3, Vers 14, da steht zum Beispiel, kehr um, abtrünniges Volk, denn ich bin noch immer dein Ehemann. In manchen Übersetzungen steht Eheherr dort, oder in manchen auch nur Herr. Aber es gibt auch welche, da steht dort, ich bin noch immer dein Ehemann. Gott stellt sich vor als dein, als unser Ehemann. Und tatsächlich, in der Offenbarung steht vom großen Hochzeitsmahl mit Jesus dem Lamm, wo wir als Gemeinde die Braut sind. Das ist es, wie Gott dich und mich wirklich liebt. Gott verlangt es innerlich, und davon bin ich überzeugt, nach dir und mir. Gott verlangt es nach uns. Und wir wissen natürlich, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und der Vater hat seinen Sohn Jesus Christus über alles geliebt. Er hat ihn hier, Weihnachten, wir feiern es nächste Woche, übernächste Woche. Und in Wahrheit ist das der größte Liebesbeweis Gottes, den wir nur irgendwo sehen und greifbar machen können. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass, und ich spüre das auch an mir selbst, dass wir immer abstumpfen oder leicht abstumpfen, wenn wir das sehr oft hören. Es ist nicht mehr so frisch in unserem Gedächtnis, es ist nicht mehr so prickelnd, es ist nicht mehr so eine Besonderheit, es ist eigentlich schon fast alltäglich, was es definitiv nicht ist. Und darum möchte ich bewusst heute darauf verzichten, von dem zu reden, aber es ist natürlich hier. Und es ist eine gewaltige Sache, wenn wir ehrlich drüber nachdenken. Wir wollen uns anschauen, wie David und die Propheten, was die sagen über die Liebe Gottes zu uns. Das wollen wir heute machen. Und wie David darauf reagiert, auf diese Liebe Gottes. David hat Jesus nicht miterlebt, das wissen wir. Und der wusste auch nichts von Jesus und dass er für ihn sterben sollte. Und trotzdem hat er die Liebe Gottes ganz, ganz intensiv erlebt und er hat es auch niedergeschrieben. Im Psalm 149, Vers 4 steht zum Beispiel, denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Elenden mit Heil. In Jesaja 62, Vers 5 steht, und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Oder noch ein Beispiel, Psalm 18, Vers 20. Er führte mich heraus in die Weite, er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Gott hat Wohlgefallen an dir. Er hat es wirklich und er freut sich an uns. Er freut sich sogar so sehr, wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut. Ich finde das gewaltig. Glaubst du in deinem Herzen, nicht im Kopf, in deinem Herzen, dass das wahr ist, dass das stimmt? Auch wenn du viele Fehler hast, und vergessen wir nicht, der David, der war da nicht unbescholten, der hat sich da ausgekannt mit seinen Fehlern, der hat sie auch erkannt und bekannt. Glauben wir das in unserem Herzen, trotz der Sünde, dass das gilt, auch für uns heute? Und auch wenn du denkst, dass dein Herz von Sünde oder anderen Dingen, Verletzungen so zerstört ist, dass du nicht mehr mit ganzem Herzen glauben kannst, dann lass dir von David vielleicht Folgendes sagen, weil er hat es selbst erlebt. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Ich denke, wir müssen anfangen, diese Wahrheit, dass Gott ein inneres Verlangen nach uns hat, dass er Wohlgefallen an uns hat, trotzdem wir so sind, wie wir eben sind. Ja? Dass er das hat und dass das stimmt. Gott hat Wohlgefallen an dir. Psalm 103, Vers 8 steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos ist seine Liebe. Gottes Liebe ist grenzenlos. Sie hat keinen Anfang und kein Ende. Kennen wir diesen geduldigen Gott? Kennen wir diesen liebenden Gott, der keine Grenze hat, wo es kein Ende gibt? Wir kratzen hier heute nur an der obersten Oberfläche, ja, ganz stümperhaft. Aber ich denke, wir müssen immer wieder neu anfangen, Gottes Liebe zu uns zu studieren, uns das anzusehen. Dann können wir Gott auch entsprechend wieder zurücklieben. Aber es darf keine theoretische Liebe bleiben, keine Liebe nur im Kopf. dass wir wissen, wir müssen das tun oder es ist so, sondern es muss ganz tief in unser Herz hineinrutschen, damit wir mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen und mit all unserer Kraft Gott lieben können. Ich weiß nicht, wie weit du auf deinem Weg mit Gott bist, wie weit du in der Liebe gewachsen bist. Ich weiß nicht, was gerade deine Priorität ist, aber Gott zu erleben und zu erfahren, das steht auf Davids Prioritätenliste ganz, ganz oben. Er sagt in Psalm 26, Vers 3, deine Liebe habe ich ständig vor Augen und deine Treue bestimmt mein Leben. Ganz ehrlich, haben wir Gottes Liebe ständig und immer, haben wir das immer vor Augen und die Konsequenz daraus bestimmt uns seine Treue, unser Leben? Ist das so? Und der David geht noch viel, viel weiter. Er sagt im Psalm 63, Vers 4, deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. David kam zu dem Punkt, wo er quasi sagte, nichts ist mir so wertvoll wie die Liebe Gottes. Überhaupt nichts. Und darum komme ich zu dem zweiten und gleichzeitig auch letzten Punkt. Investiere in deine Beziehung zu Gott. Und ich möchte auf eine kleine Geschichte auch von David zurückgreifen. David war unter anderem auch derjenige, der die Bundeslade, die war eine Zeit weg, und er hat sie zurückgeholt. Die Philister haben die gestohlen, waren damit etwas unzufrieden, haben sie auf einen Kahn gestellt, zurückgeschickt, bis diese Ochsen oder was das auch immer war, zusammengebrochen sind und irgendwer hat die Bundeslade gefunden. Und David wollte diese Bundeslade, er wollte die zurückhaben. Er wollte sie nach Jerusalem bringen, kurz nachdem er König geworden ist. Also wirklich König geworden ist. Weil er Gott in seiner Nähe haben wollte, weil da etwas war an der Bundeslade, das ihn fasziniert hat. Er wollte diese Herrlichkeit Gottes, die damit verbunden war, in der Nähe haben, greifbar haben. David hat die Bundeslade gefunden und die haben Folgendes gemacht. David und ein Mann von ihm, der Usa war das, die haben die Bundeslade auf einen Karren geschnallt, also auf einen Wagen, zwei Rinder davor, oder vielleicht waren es mehrere, davor gespannt und wollten diese Lade abtransportieren. Und es war ein Riesenfest. Alle haben sich gefreut, die haben gejubelt und gesungen und die sind gefahren mit diesem Kahn da nebenbei. Und die Bundeslade, das war so eine Art Kiste, ungefähr 1,50 Meter lang, 80 Zentimeter breit, 80 Zentimeter hoch. Das waren ungefähr die Abmessungen. Die Bundeslade hat vier Ösen, vier so Ringe an den Ecken quasi gehabt, die aus massivem Gold gegossen waren. Und die Bundeslade war innen und außen mit Gold überzogen. Der Deckel, der hat so einen verzierten Kranz rundherum, der auch aus Gold war, gehabt. Auf dem Deckel waren Cherubim, die sich gegenseitig die Flügel zugestreckt haben. Und da in der Mitte, da war der Gnadenthron quasi Gottes. Dort, wo Gott von sich selbst gesagt hat, von diesem Ort will ich mich bezeugen und mit dir, mit dem Volk reden. Gold ist eines der schwersten Materialien auf unserer Erde. Und es hat eine Dichte von circa etwas mehr wie 19 Kilogramm pro Liter. Das entspricht also 19 Tonnen pro Kubikmeter. Zum Vergleich, diese Betonwände, die uns da umgeben, die weisen nur eine Dichte auf von 2,4 bis 2,5 Tonnen pro Kubikmeter. Also das heißt, das Gold ist ungefähr nicht ganz achtmal so schwer wie der Beton, der uns da umgibt. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer diese ganze Kiste geraten war? Vor allem, da waren nur zwei Steintafeln auch drinnen. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das war? Das Holz, das muss auch ein bisschen eine Stärke gehabt haben, weil sonst hättest du das gar nicht ausgehalten. Wir kommen zurück zu der Geschichte. An einer Stelle dieses Weges, da brachen diese Rinder seitlich aus. Vielleicht war da irgendein Loch in der Straße am Weg. Vielleicht haben sich die Rinder auch nur erschreckt. Auf jeden Fall, die Bundeslade drohte vom Wagen herunter zu rasseln, herunter zu schlittern. Und der Usa hat nach der Bundeslade gegriffen und ist daran gestorben. Und es ist wahrscheinlich für uns hart und unverständlich, warum das passieren hat müssen. Weil schließlich haben der Usa und der David nur versucht, ein logistisches Problem auf möglichst effiziente und bestmögliche Art zu lösen. Aber Gott hatte geboten, dass die Bundeslade nur von 4 Leviten getragen werden durfte. Und diese Leviten, die waren speziell gereinigt und geheiligt. Und der Grund war, weil Gott dort beheimatet war. Und der David, der hat das entweder nicht gewusst, oder er hat es in seiner Euphorie nicht bedacht. Auf jeden Fall, sie haben es versucht, auf die neumodische Art zu machen. Ja, in der Wüste, da haben sie das auf die Stange genommen, ja, und haben es zu viert getragen. Jetzt hat der David den Kahn und er spannt die Bundeslade dort drauf. Es war absolut das Logischste der Welt, dass er das macht. Ja. Vor allem, weil diese Kiste so schwer gewesen sein muss. Und außerdem haben es die Philister zuvor genauso gemacht. Die haben auch die Bundeslade auf den Kahn geschnallt. Ja. Also warum kann das nicht der David auch machen? Wenn wir an unsere Beziehung zu Gott denken, dann haben wir oft auch den Wunsch und die Gedanken, dass wir alles sofort und gleich haben möchten. Ja. Wir wollen Gott gleich und sofort und intensiv begegnen. Und ich würde vielleicht diese oder jene Geistesgabe gern haben, die passt ganz gut zu mir. Wir wollen auch die Dinge manches Mal effizienter und moderner machen. Wir wollen, dass Gott unsere Programme, unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, unsere Methoden, unsere Konzepte, unsere Terminkalender, dass er die segnet. Und Gott sagt aber zu uns, du kannst entweder diesen Wagen haben oder die Bundeslade, aber beides miteinander, das funktioniert nicht. Ich werde meine Herrlichkeit nicht auf einem Kahn durch die Gegend transportieren lassen. Ja, das ist, was Gott sagt. David hat nach circa 3 Monaten herausgefunden, dass Gott ganz präzise und genaue Anweisungen gegeben hat, wie diese Bundeslade zu transportieren ist. Und er hat einen zweiten Versuch gewagt. Ja? Er hat sich nicht enttäuschen lassen, natürlich war er enttäuscht, aber er hat sich nicht entmutigen lassen. Und diesmal hat er alles richtig gemacht. Er hat peinlich genau darauf geschaut, dass alles so passiert, wie es gehört. Und jetzt wacht euch an, wie das dann passiert ist. So hat David die Bundeslade letzten Endes nach Jerusalem gebracht. Und es geschah, wenn die Träger der Lade Gottes, der Lade des Herrn, 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. Das Haus, wo die Bundeslade quasi geparkt war, ja, seit dem Vorfall mit Usa, war zwischen 10 und 20 Kilometer von Jerusalem entfernt. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange es gedauert hat? Alle 6 Schritte. Dieser Opfer, wie lange es gedauert hat, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen? Das war nicht eine Sache vor einer halben Stunde oder so. Ja? Das war eine richtige Arbeit. Ja? Und die Bundeslade war nicht so einfach zum Schultern. Die Leviten, die haben da sich echt angestrengt, die haben geschwitzt bei dem Ganzen. Ja? Auf und nieder und auf und nieder, alle 6 Schritte opfern und so weiter. Ja? Das war richtige Arbeit. Ja? David und die Leviten, die haben einen hohen Preis bezahlt dafür, dass sie die Bundeslade, dass sie die Herrlichkeit Gottes nach Jerusalem bringen. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass der David und seine ganzen Leute, die dabei waren, nachher in Jerusalem völlig quasi wie verrückt tanzen. Ja? Weil, stellt euch vor, wie lange das gedauert hat. Die waren einfach nur froh, dass sie da waren. Ja? Dass sie endlich angekommen waren. Das war ein richtiges Fest. Und ich denke, so ist es auch heute, wenn wir uns ernsthaft ausstrecken nach Gott, wenn wir in seine Herrlichkeit, wenn wir die erleben wollen, wenn wir seine Liebe erleben wollen und in unserem Herzen begreifen und fühlen wollen, dann wären die Dinge nicht unbedingt leichter. Und wir sind vielleicht versucht, dass wir diese neue Kahn-Methode ausprobieren. Bist du bereit, Gottes schwere Herrlichkeit, wir erinnern uns an die Bundeslade, wie schwer die war, wie Davids Männern auf Händen zu tragen und langsam, in kleinen Schritten, aber beharrlich ans Ziel zu kommen? Bist du bereit, dich aufzumachen und Gottes Liebe zu dir zu erforschen und zu lernen und anzuwenden? Gehst du so weit, dass du mit David im Einklang sagen kannst, deine Liebe ist besser als mein Leben? David war so fokussiert auf Gott alleine. Heute ist es ja modern, dass wir uns, und ich mache das selber viel zu oft, fast die ganze Woche, heute ist es modern, dass wir uns auf 5 Sachen und 3 nur nebenbei und gleichzeitig alles machen und konzentrieren und multitasking. Ja. Aber Gott sagt, wir sollen ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit unserer ganzen, mit all unserer Kraft. Das passt nicht so ganz zusammen. David, der hat den Fokus wirklich auf diese eine Sache gelegt. Gott schenkt uns seine Liebe umsonst. Wir müssen nichts dafür tun. Aber diese Liebe zu begreifen und zu verinnerlichen und dass das von unserem Kopf in unser Herz rutscht und dort bleibt, das ist nicht eine Sache, die sich an einem Tag erledigt. Das ist eine Sache, die Zeit braucht, wo man investieren muss. Das ist eine Sache, das ist ein Prozess, eine Reise, wie die Bundeslade, die zurück nach Jerusalem kommt. Wir sehen, David hat einen großen Aufwand betrieben, um Gott zu begegnen. Es war seine Nummer 1 Priorität, ganz vorne, Gott zurück nach Jerusalem zu holen. Und von David wissen wir, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Gott hat ihm trotz all seiner Fehler erlaubt, seine Herrlichkeit mitten in Jerusalem in einem kleinen Zelt aufstellen zu lassen. Welche Mühen nimmst du, nehmen wir, nehm ich? Was nehmen wir auf uns, um Gott näher zu kommen? Was nimmst du auf dich, damit du dort näher hinkommst, Gott von ganzem Herzen zu lieben und mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft? Gott hat den Wunsch, zwar von sich aus uns zu begegnen, aber er zwingt keinem was auf, das wissen wir. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben wollen und ihm nahe kommen wollen, dann müssen wir uns auf den Weg machen, auf diesen langen Weg, der auch anstrengend sein kann und es definitiv ist. Zu Gott gibt es keine Abkürzung und es erfordert auch unsere Disziplin und es erfordert Zeit. Und vielleicht schwitzen wir dabei sogar wie die Leviten. Ja? Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Ich möchte nur ganz kurz diese 2 Punkte nochmal zusammenfassen. Er sagt, erstens, erforsche Gottes Liebe zu dir. Wir müssen hinterfragen und erforschen, wie Gott uns liebt, weil er ist unser Spiegel, er ist das, an dem wir lernen können, wie man Gott überhaupt liebt. Gott hat Wohlgefallen an dir. Er freut sich über dich. Und wir dürfen das in unserem Herz spüren. Die Frage ist, ob es in unserem Herz schon angekommen ist. Und wir dürfen darin wachsen. Es geht dabei um unser Herz und nicht um unseren Verstand. Und die zweite Sache ist, investiere in deine Beziehung zu Gott. Gottes Liebe zu erforschen, das ist aufwendig. Das braucht Zeit. Das kostet Kraft und man muss vielleicht auf andere Dinge verzichten. Es ist schweißtreibend und langwierig, wie es war, mit der Bundeslade die wieder zurückzubringen. Und es gibt keine Abkürzungen auf diesem Weg. Es gibt nichts. Wir müssen wie David fokussiert sein auf diese eine Sache, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft. Mach es zu deiner Priorität, wie David, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und vielleicht fragst du dich, na, wie kann das jetzt praktisch funktionieren? Und ich kann kein Patentrezept liefern, aber vielleicht fängst du damit an, dass du dich mal 10 Minuten aus deinem Alltag auskoppelst. Ja? 10 Minuten herausnehmen, Stille, denk nach darüber, wie Gott dich liebt. Wie empfindest du Gottes Liebe zu dir? Was kommt da bei dir an? Was fühlst du da? Wie spürst du das? Wie erlebst du das? Das ist kein Ersatz für Bibellesen und Gebet und stille Zeit, aber wir konzentrieren uns, denke ich, zu oft auf das, dass wir mehr wissen und mehr erforschen, aber kopple dich mal 10 Minuten aus und schreib diese Dinge auf, die über Gott in deinem Herzen angekommen sind, und vergleich's mit dem, was du über Gott weißt. Und so können wir da langsam Schritt für Schritt drin wachsen. Ich möchte abschließen mit einem der Lieder, wie die dann in Jerusalem angekommen sind, mit der Bundeslade. Da hat David quasi einen Psalm befohlen, unter Anführungszeichen, und den haben sie gesungen, und ich möchte einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen. Und ich wünsche uns das allen. Steht in 1. Chroniker 16, manche Psalme hören sich so ähnlich an. Dank dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singt ihm, Lob singt ihm, redet von all seinen Wundern. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit.